Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
In dieser Woche ist wieder viel los in Berlin. Die nationale Hafenstrategie ist Thema im Verkehrsausschuss des Bundestages. Die Branche diskutiert über einen Investitionsfonds, den Bundesverkehrsminister Volker Wissing ins Gespräch gebracht hatte. Und grundsätzlich geht es um die Dekarbonisierung des Verkehrs und alles, was dazu beiträgt. Über diese Themen spreche ich heute mit Christoph Ploss. Er ist Vorsitzender der Hamburger CDU-Landesgruppe im Bundestag und ist Mitglied im Europa- und Verkehrsausschuss. Als Obmann seiner Fraktion kümmert er sich vor allem um die Themen Klimaschutz im Verkehr, Wasserstraßen und Schifffahrt. Mein Name ist Susanne Landwehr, ich bin Politikredakteurin der DVZ. Hallo Herr Ploss, herzlich willkommen im Berliner Büro der DVZ in der Bundespressekonferenz. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, Frau Landwehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir uns mit den ganzen Themen beschäftigen, meine erste Frage an Sie. Schauen Sie optimistisch auf dieses Wahljahr?
Als Parteipolitiker und CDU-Mitglied schaue ich sehr optimistisch auf dieses Wahljahr, weil wir ja immer mehr Zustimmung auch verspüren. Das spiegeln ja auch die Umfragewerte. Die CDU-CSU ist wieder die absolute Nummer eins in der politischen Landschaft in Deutschland. Und wir haben es geschafft, was uns vielleicht vor 2,5 Jahren viele gar nicht zugetraut hätten, wirklich wieder über 30% zu kommen und unumstritten an der Spitze zu stehen. Aber als Staatsbürger bin ich alles andere als optimistisch, gerade wenn ich sehe, wo die Schwerpunkte der Ampelkoalition sind. Es wird gespart an Investitionen in die Infrastruktur. Es finden viel zu wenig Zukunftsinvestitionen statt, Stichwort Digitalisierung. Und es fehlen die notwendigen verkehrspolitischen Impulse, gerade wenn wir im Laufe des Gesprächs auf die nationale Hafenstrategie zu sprechen kommen, dann kann man das da, finde ich, sehr gut exemplarisch auch festmachen. Und deswegen muss ich diese Frage zweigeteilt beantworten. Als CDU-Mitglied bin ich sehr optimistisch, aber als Staatsbürger hoffe ich, dass wir nicht mehr lange diese Ampelkoalition in der Regierung haben.
Sie sind ja jetzt im Moment in der Opposition. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie viel bewegen können?
Wir machen schon bei sehr vielen Themen Druck. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass mehr Technologieoffenheit verankert wird in der deutschen und auch europäischen Politik, weil wir es für falsch halten, dass der Staat vorgibt, welche Antriebe die Unternehmen einsetzen müssen und welche Antriebe die Verbraucher nur noch auswählen dürfen. Also wir wollen eher erlauben, anstatt immer mehr zu verbieten. Und man hat gesehen, dass die FDP diesen Druck auch spürt. Volker Wissing hat zu Beginn der Legislaturperiode Interviews gegeben, in denen er gesagt hat, sinngemäß, naja, das ist eigentlich alles schon entschieden und es gibt nur den Elektroantrieb. Und jetzt haben wir mit vielen Initiativen da Druck ausgeübt. Allerdings hat er bisher nur einige schöne Worte in die Öffentlichkeit geschickt, aber diese Worte noch nicht mit Taten untermauert. Und deswegen sehen wir es als unsere Aufgabe an, da auch wirklich die Ampelkoalition in die richtige Richtung zu treiben, dass sie sich für Technologieoffenheit ausspricht und wir spätestens dann nach der Europawahl dieses Verbrennerverbot, was de facto beschlossen wurde, dann auch wieder geändert wird.
Da geht es ja um die CO2-Flottenregulierung. Und inwieweit wollen Sie dann, wenn Sie theoretisch dann nach der, also nach den Wahlen an die, wieder die Regierungsverantwortung übernehmen, was wollen Sie dann genau ändern?
Wir halten es für falsch, dass der Staat genau vorschreibt, auf welchem Wege Unternehmen und Verbraucher die CO2-Ziele erreichen. Wir finden, der Staat muss CO2-Ziele vorgeben und sagen, so und so viel CO2 muss reduziert werden. Das ist auch im Verkehrsbereich wichtig. Aber der Weg dahin muss in einer sozialen Marktwirtschaft Sache der Unternehmen und Verbraucher sein. Und mir ist es als Politiker völlig egal, ob die Klimaziele mit batteriegetriebenen Elektroantrieben erreicht werden, mit Wasserstoffantrieben, mit klimafreundlichen Kraftstoffen wie E-Fuels, mit HVO-Kraftstoffen, mit was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze für jede dieser Antriebe oder dieser Form auch Pro- und Kontra-Argumente. Und das muss jedes Unternehmen für sich abwägen und auch der Verbraucher muss da eine Auswahl haben. Und das ist das, was wir im Moment auch scharf kritisieren als CDU-CSU-Fraktion, dass eigentlich fast nur noch der batteriegetriebene Elektroantrieb erlaubt werden soll und alles andere wird von den politischen Rahmenbedingungen her immer unattraktiver gemacht oder de facto verboten. Und das ist zum einen mit Blick aufs Erreichen der Klimaziele fatal, weil man dadurch wichtige Instrumente einfach nicht zulässt. Und auf der anderen Seite schadet es aber auch dem Wirtschaftsstandort, denn wir sind immer noch führend bei der ganzen Verbrennertechnologie, beim Verbrennungsmotor. Wir haben da sehr starke Zulieferer. Wir haben Autobauer wie BMW, wie Porsche, die zu Recht auch für Technologieoffenheit werben. Und es kann doch nicht sein, dass dann deutsche Politiker sagen, in Brüssel und auch hier in Berlin, da sorgt man für Rahmenbedingungen, dass diese Unternehmen in Zukunft vielleicht schlechter wirtschaften können und damit auch tausende Arbeitsplätze in Deutschland vernichtet werden. Da wollen wir als CDU-CSU-Fraktion einen Paradigmenwechsel. Deswegen ist für uns ganz klar, kein Verbot des Verbrennungsmotors und mehr Technologieoffenheit.
Das heißt also, Sie wünschen sich auch mehr alternative Antriebe, also einen breiteren Kraftstoffmix für den Verkehr?
Das ist absolut richtig. Am Ende werden wir wahrscheinlich die Klimaziele auf ganz unterschiedlichen Wegen und mit mehreren Instrumenten erreichen. Also der batteriegetriebene Elektroantrieb, der wird eine wichtige Rolle spielen, gar keine Frage. Das sehen wir vor allem im Pkw-Bereich. Wir werden es auch teilweise im Lkw-Bereich zunehmend sehen, davon bin ich überzeugt. Aber es wäre falsch, nur auf diese Technologie zu setzen, sondern genau, wie Sie sagen, brauchen wir auch klimafreundliche Kraftstoffe, wie beispielsweise E-Fuels. Wir werden im Lkw-Bereich auch wahrscheinlich zunehmend wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sehen. Und am Ende kann es aber auch keiner genau sagen, wie es in 20, 30 Jahren ausschaut. Und deswegen brauchen wir auch einen Wettbewerb der Technologien. Das ist in der sozialen Marktwirtschaft immer der beste Ansatz. Wir wissen auch aus der Geschichte, wenn wir immer mehr Planwirtschaft machen und der Staat bis ins letzte Detail überall alles vorgibt, dann sorgt das nicht für effiziente und gute Ergebnisse, sondern für das Gegenteil. Und deswegen werben wir dafür, neben Batterieantrieben auch diese anderen Säulen oder diese anderen Antriebe nicht nur zuzulassen, sondern auch wirklich politisch zu unterstützen. Und daher sehe ich auch mit großer Sorge, dass jetzt die Bundesregierung entschieden hat, auch wichtige Förderprogramme für klimafreundliche Kraftstoffe einfach einzustampfen, entgegen allen Versprechungen und Zusagen. Auf der einen Seite sorgt das dafür, dass viel Vertrauen verloren geht, denn darauf haben sich Unternehmen und auch Verbraucher verlassen. Und auf der anderen Seite sorgt es aber auch dafür, dass wir nicht in den dringend notwendigen Markthochlauf für klimafreundliche Kraftstoffe kommen. Und ich würde mir wünschen, dass die Ampelkoalition weniger ins Bürgergeld investiert und weniger Milliarden ausschüttet in einen Sozialstaat, der dann häufig gar nicht denjenigen hilft, die bedürftig sind, sondern der Gelder wirklich auch milliardenfach an Leute ausschüttet, die es gar nicht benötigen. Ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt im Bundeshaushalt, in der Politik einen viel stärkeren Schwerpunkt auf Investitionen in die Infrastruktur und in Zukunftstechnologien wie Wasserstoff oder auch die klimafreundlichen Kraftstoffe setzen. Diese Investitionen, die brauchen wir dringend. Und da brauchen wir vor allem auch einen Paradigmenwechsel in der Bundespolitik.
Die Förderung der klimafreundlichen Nutzfahrzeuge wurde ja ausgesetzt wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds, was ja sozusagen auf Initiative der CDU/CSU geschehen war. Wie können Sie jetzt sozusagen dann dafür sorgen, dass in klimafreundliche Nutzfahrzeuge auch wieder investiert wird, bzw. die Förderung wieder aufgenommen wird?
Frau Landwehr, diese Erzählung, die die Ampelkoalition ja hier im Regierungsviertel verbreitet, der muss ich energisch widersprechen. Denn wir haben kein Einnahmeproblem in Deutschland. Wir haben immer mehr Einnahmen jedes Jahr. Der Bundesfinanzminister stellt mit Freude fest, dass teilweise die Schätzungen noch übertroffen werden und man wirklich ein Rekordhoch nach dem anderen verzeichnet. Wir haben auch nicht zu wenig Steuern oder Abgaben, die Unternehmen und Verbraucher zahlen, sondern wir sind da mit Belgien zusammen an der Spitze. Also in keinem anderen OECD-Land wird so viel gezahlt wie in Deutschland. Und deswegen muss ich da wirklich auch sagen, das, was die Ampel da erzählt, das liegt an diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ist einfach falsch. Die Ampel hat eine falsche Prioritätensetzung. Sie gibt Milliarden aus für dieses sogenannte Bürgergeld. Sie gibt Milliarden aus, um die Folgen irregulärer Migration zu bewältigen. Sie sorgt dafür, dass teilweise irgendwelche Projekte in Südamerika oder in anderen Teilen finanziert werden, die weder mit Entwicklungspolitik wirklich was zu tun haben, noch mit anderen sinnvollen politischen Vorhaben. Und es gibt enorm viel Einsparpotenzial. Ich sag mal auch nur das Stichwort Rente mit 63. Das können wir uns aus meiner Sicht in Zeiten des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels nicht länger leisten. Wenn die Ampel nur zu ganz, ganz wenigen Sozialstaatsreformen in der Lage wäre und dazu bereit wäre, dann würden wir diese Debatte nicht führen. Denn diese Förderprogramme für den Markthochlauf klimafreundlicher Kraftstoffe, die kosten ja nur einen Bruchteil des Bürgergelds oder auch der Rente mit 63. Und deswegen ist das einfach eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Und ich kann nur noch mal eines sagen. Wir brauchen mehr Investitionen in Zukunftstechnologien wie Wasserstoff, klimafreundliche Kraftstoffe oder auch Batterieantriebe. Wir brauchen mehr Investitionen insgesamt in unsere Infrastruktur, in Straßen, Schienen, Brücken, Wasserstraßen. Aber wir brauchen weniger Ausgaben, die nach dem Gießkannenprinzip an alle im Land ausgeschüttet werden und die den Staat Milliarden kosten. Und dafür werbe ich. Und ich bin auch vor allem enttäuscht, dass die FDP sich da zu wenig einsetzt in der Bundesregierung. Denn da hätte ich gerade von der FDP auch mehr erwartet. Und wenn sich das nicht ändert, dann werden wir als Bundesrepublik Deutschland immer größere Probleme bekommen und an Wettbewerbsfähigkeit noch weiter verlieren. Und deswegen müssen wir gegensteuern.
Im Moment wird ja dieser Investitionsfonds diskutiert, den Volker Wissing vorgeschlagen hatte. Was halten Sie von so einem Fonds? Ist der sinnvoll?
Da muss ich erstmal zurückfragen. Mir ist nach allem, was ich gelesen und gehört habe, nicht klar, was dieser Investitionsfonds jetzt genau sein soll. Ist das jetzt einfach ein weiterer Schuldenberg, der aufgetürmt werden soll? Sollen da private Geldgeber rangezogen werden? Mir ist das nicht ganz klar. Ich kann das nach dem, was ich gelesen und gehört habe, bisher nicht sagen. Volker Wissing hat das ja auch nicht konkretisiert. Deswegen muss ich die Rückfrage stellen, ob Sie wissen, was damit gemeint ist. Dann kann ich es vielleicht auch im nächsten Schritt beantworten.
Also ich habe da nicht mehr gelesen als Sie, bisher auch nicht weiter nachrecherchiert. Die Frage ist nur, wäre es denn sinnvoll, noch mehr Geld zu rekrutieren, um in die die Infrastruktur zu investieren?
Genau, also erstmal, das zeigt, glaube ich, dass dieser Investitionsfonds auch so eine gewisse Nebelkerze ist. Weil wenn man ernsthaft damit etwas vorhätte und wirklich sagt, ja, das kommt, dieser Investitionsfonds kommt bald, dann hätte man genau einen Zeitplan genannt, dann hätte man genannt, was man darunter versteht. Ansonsten ist das erstmal wirklich eine Nebelkerze, damit vielleicht die ein oder andere unangenehme Debatte für die Ampelkoalition dann verschwindet.
Und die unangenehme Debatte wäre dann?
Die unangenehme Debatte, die haben Sie ja eben auch danach gefragt und auch, glaube ich, zu Recht den Finger in die Wunde gelegt. Und das ist: Brauchen wir mehr Gelder für den Verkehrsbereich und die Infrastruktur? Und das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wir sehen auch ja anhand von Berichten des Bundesrechnungshofes und von anderen Fachleuten, dass die Brücken immer maroder und sanierungsanfälliger werden. Die Wasserstraßen sind alles andere in einem guten Zustand. Schleusen sind absolut sanierungsanfällig. Wir sehen, dass wichtige Autobahnprojekte nicht vorangetrieben werden. Und wir sehen auch, dass Zukunftsprojekte wie beispielsweise die Köbrandbrücke im Norden Deutschlands, ganz wichtig für den Hafen und die Hamburger Metropolregion, dass die nicht ein paar Jahre dauert von der Planung bis zum Bau, sondern Jahrzehnte. Und der rot-grüne Senat in Hamburg zum Beispiel davon spricht, dass die erst Mitte der 2040er Jahre fertig ist. Wenn wir so umgehen mit der Infrastruktur und so planen, dann legen wir wirklich die Axt an das Fundament unseres Landes. Das wird nicht nur jeder Bürger im Alltag merken, wenn er irgendwie nicht richtig vorankommt oder im Stau steht oder über Schlaglöcher fährt, sondern es schadet vor allem auch dem Wirtschaftsstandort, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und deswegen werbe ich seit langem dafür, dass wir eine andere politische Prioritätensetzung haben. Das habe ich ja eben erläutert. Weniger Milliarden nach dem Gießkannenprinzip ausschütten, diese Gelder in die Infrastruktur stecken. Aber ich werbe auch sehr dafür, dass wir private Geldgeber gewinnen und wir da auch Verkehrspolitik etwas neu denken. Denn man sieht ja in anderen Ländern, die da viel offener sind, da gehen Versicherungen, die auf Milliarden sitzen und manchmal gar nicht wissen, wie sie diese Milliarden auch langfristig anlegen. Diese Versicherungen, die werden zum Beispiel herangezogen und die investieren dann in Straßen oder in Brücken und bekommen dann diese Investitionen durch Mautgebühren wieder finanziert. So sollten wir aus meiner Sicht auch Verkehrspolitik neu denken. Wir brauchen mehr ÖPP-Projekte und wir brauchen auch mehr private Akquisitionen, weil ansonsten wahrscheinlich bei der aktuellen Haushaltslage der Staat nicht in der Lage ist, alle sinnvollen Infrastrukturprojekte auch zu finanzieren. Und deswegen mein Vorschlag: stärkere Prioritätensetzung im Bundeshaushalt mit Blick auf die Infrastruktur und auf der anderen Seite private Geldgeber gewinnen, damit Brücken, Straßen und so weiter gebaut werden können.
Erinnern Sie sich noch damals an die ersten Schritte der Autobahn GmbH, als die gegründet werden sollte? Da war auch, damals hatte der Wirtschaftsminister Gabriel Versicherungen als Geldgeber und Finanziers ins Spiel gebracht, was das für einen Aufschrei gegeben hat. Also glauben Sie, dass sich jetzt sozusagen auch die Haltung geändert hat und dass sowas jetzt, dass Versicherungen zum Beispiel auch Infrastruktur mitfinanzieren oder dass es irgendwelche Fonds gibt, dass sich das heute geändert hat und das vielleicht leichter umsetzbar wäre?
Ich will dann jeden, der da aufschreit und dagegen protestiert, fragen, wie er denn das Problem sonst lösen möchte und wie er mehr Gelder für die Infrastruktur besorgen möchte. Es kann doch nicht sein, dass man sagt, ach, man macht einfach immer mehr Schulden. Das wird uns langfristig doch nicht helfen, wenn wir sagen, wir haben überall jedes Jahr strukturell massive Defizite. Und die Schuldenbremse ist aus meiner Sicht wirklich ein wichtiges Gut, weil sie dafür sorgt, dass die nächsten Generationen nicht nur Schuldenberge vererbt bekommen. Und auf der anderen Seite ist der Staat oder die verantwortlichen Politiker auch nicht so einfach machen können. Natürlich wäre es jetzt auch für mich am einfachsten zu sagen, ach, wir nehmen einfach mal ein paar Schulden auf, dann wird irgendwie schön gebaut, investiert. Ich kann vielleicht sogar noch eine Rente mit 61 irgendwann einführen. Aber das ist mit Blick auf die nächsten Generationen und mit Blick darauf, was wir den nächsten Generationen hinterlassen, nicht fair. Die brauchen auch Handlungsspielräume. Und deswegen ist die Schuldenbremse so wichtig und gerade auch angesichts der Zinssituation. Denn wenn ich immer mehr Kredite aufnehme und Schulden auftürme, dann muss ich richtig viel Zinsen zahlen. Da sind wir dann schnell bei 40, 50, 60 Milliarden jedes Jahr im Bundeshaushalt. Das können wir uns auch nicht erlauben. Da schnüren wir uns wirklich selbst dann die Kehle zu. Deswegen müssen wir Verkehrspolitik da auch neu denken. Und ich frage jeden, wie er ansonsten solche Projekte wie die Köhlbrandbrücke, wie Autobahnprojekte und so weiter finanzieren möchte, wenn man auf private Geldgeber verzichten will. Und ich habe da keine sinnvollen Vorschläge bisher gehört.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Die Union hatte letztlich in einer Art Sofortprogramm dem Verkehrsminister vorgeschlagen, den Finanzierungskreislauf Straße wieder einzuführen, sodass alle Mautmittel in die Autobahn- oder Straßeninfrastruktur gehen und nicht ein Teil in die Schiene. Halten Sie das für richtig?
Mein geschätzter Kollege, unser Fraktionsvize Ulrich Lange und ich, wir hatten ja vor einigen Wochen diesen Brief an Volker Wissing geschrieben, weil wir ihm ganz bewusst auch die Hand reichen wollten als Opposition. Und im Moment zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag und nach der nächsten Wahl hoffentlich wieder größte Fraktion, weil wir gesagt haben, wir sehen Oppositionsarbeit nicht nur so, dass man einfach alles kritisiert und dagegen ist. So, das ist nicht unser Anspruch, sondern wir wissen, dass gerade im Verkehrsbereich viele Projekte erstens langfristig geplant werden. Da reden wir häufig nicht über die 4 Jahre einer Legislaturperiode, sondern über 10 Jahre, über 15 Jahre, leider manchmal auch über noch längeren Zeitraum. Und auf der anderen Seite sollten wir uns in der politischen Mitte auf gewisse Standards verständigen. Denn das hat den Vorteil, dass Investoren Planungssicherheit haben und auch die ganze Verkehrs- und Logistikbranche weiß, woran sie ist. Unabhängig davon, dass ob eine Ampel regiert, ob die Jamaika-Koalition regiert, ob SPD mit der Union regiert, das wäre ein großer Gewinn. Wir haben deswegen diesen Brief geschrieben, das angeboten. Wir haben leider bis heute keine Antwort bekommen, was wir sehr bedauern. Aber die Hand ist auf jeden Fall ausgestreckt und insofern sind wir dazu bereit. Jetzt kurz zu dem Sofortprogramm Verkehr und Straße finanziert Straße. Ich bin sehr enttäuscht von der FDP, dass sie von diesem Grundsatz abgewichen ist. Denn wir haben als Union bewusst immer diesen Grundsatz Straße finanziert Straße daran festgehalten, weil wir gesagt haben, Mauteinnahmen und das, was diejenigen bezahlen für die Straßennutzung, das muss auch wieder in die Straße fließen. So ist die Finanzierung der Autobahn und des Straßenwesens in Deutschland sichergestellt. Und jetzt gibt es hier einige in der Ampel, vor allem von der Grünen Partei, die sagen, eigentlich brauchen wir gar keine Autobahn mehr in Deutschland und sollten schon gar nicht neue Autobahnen bauen. Ich rate all diesen Menschen, dass sie sich mal die Verkehrsprognosen des Bundesverkehrsministeriums anschauen, also der eigenen Ampelkoalition. Die haben nicht wir als Opposition erstellt, sondern die kommen vom Bundesverkehrsministerium und von der Ampel selbst. Und die zeigen, dass es gar nicht eine Frage ist, Schiene oder Straße, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen eine leistungsfähige Schiene, aber wir brauchen eine leistungsfähige Straße, um die ganzen Güter transportieren zu können und überhaupt den ganzen Ansprüchen gerecht zu werden. Und bis 2050 zeigt das, dass wir einen steigenden Bedarf haben, gerade auch im Autobahnbereich. Und daher brauchen wir auch Autobahnprojekte wie A26 Ost, wie die A20. Und von dieser Debatte halte ich gar nichts. Also sowas, dazu sind wir bereit, mit Volker Wissing zu sprechen, das auch langfristig gemeinsam auf den Weg zu bringen, damit Planungssicherheit herrscht. Insofern, vielleicht antwortet er noch auf den Brief. Unsere Hand ist auf jeden Fall ausgestreckt.
Das wäre dann aber für Sie auch ein wichtiges Projekt dann für die nächste Legislaturperiode, wenn Sie denn den Einfluss haben, um das wieder rückgängig zu machen?
Also wir würden als Union sofort wieder den Grundsatz verankern, Straße finanziert Straße. Das halten wir für ganz wichtig und damit würden wir auf jeden Fall in Koalitionsverhandlungen gehen und werden das mit großer Wahrscheinlichkeit auch in unser Wahlprogramm schreiben.
Halten Sie denn die Gelder, die für die Schiene jetzt zur Verfügung stehen, halten Sie die für ausreichend?
Wir bräuchten auch da mehr Gelder. Wir müssen bei der Schiene insgesamt auch da einiges neu denken und anders machen. Die ganze Schienenfinanzierung, die kommt ja noch aus der Zeit, als man über den Börsengang der Deutschen Bahn nachgedacht hat, nicht mit Eigenkapitalanteil und so weiter. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir stellen uns da als Union ein Modell vor, ähnlich wie auch bei der Autobahn GmbH. Also dass wirklich der Staat zuständig ist für die Schieneninfrastruktur und dass sich die Bahn darauf konzentriert, wofür sie eigentlich da ist, nämlich auf den Betrieb und dass die Bahn vernünftig fahren. Hier müssen wir aber auch einen stärkeren Schwerpunkt im Bundeshaushalt verankern. Da haben wir natürlich, wenn wir das mal mit Wasserstraßen vergleichen, viel mehr Investitionsbedarf jedes Jahr. Und das wird nur so zu lösen sein, wenn man wirklich auch insgesamt Staatsreformen durchführt und wenn man sich darauf verständigt, dass man eben nicht immer mehr Milliarden ins Bürgergeld gibt oder auch an der Rente mit 63 festhält. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird es wahrscheinlich schwer sein, in Zukunft diese Gelder für die Schiene bereitzustellen. Und deswegen müssen wir auch da uns etwas lösen von der rein verkehrspolitischen Debatte und das Ganze auch noch eine Ebene höher hängen. Wir brauchen diese Staatsreform und wir müssen den Bundeshaushalt insgesamt anders denken und neu priorisieren. Ansonsten wird es zu wenig Gelder für die Schiene geben. Und das wäre sehr schlecht, weil dann werden nicht unbedingt mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Oder die Spediteure werden sagen, ah ja, jetzt nehme ich doch den Schienengüterverkehr, das ist eine gute Wahl. Also wenn der Schienengüterverkehr teurer ist als der LKW, wenn er unzuverlässiger ist und pünktlicher ist, welcher Spediteur sagt dann, super, da nehme ich jetzt aber die Schiene und wir werden die Schiene nur dann attraktiver machen, wenn auch das Schienensystem für diese Kapazitäten ausgestattet ist und das wird nur mit mehr Investitionen gehen.
Die Schiene ist jetzt nicht ganz in Ihrem Portfolio, aber trotzdem würde ich Sie gerne fragen, das BMDV ist ja gerade dabei, um zu strukturieren, die InfraGo ist gegründet. Halten Sie das für ein, also glauben Sie, dass das BMDV auf einem guten Weg ist, auch mit der Steuerung und der Kontrolle?
Das hat ja neulich mein Kollege Ulrich Lange im Bundestag sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt geführt, glaube ich, 246 Gesellschaften der Deutschen Bahn und mit dieser in Anführungszeichen Reform werden es dann vielleicht nur 245 noch sein. Damit geht man das Grundproblem nicht ran. Das Grundproblem ist doch, dass insgesamt die ganze Finanzierung der Schiene aus einer Zeit kommt, die ganz anders war. Ich hatte das ja eben gesagt mit dem Börsengang der Deutschen Bahn. Da hat man gesagt, einen Eigenanteil muss die Bahn immer mitbringen und man hat das aus unterschiedlichen Töpfen finanziert. Das sorgt erstens dafür, dass das nicht besonders transparent ist. Und es sorgt dafür, dass dann wirklich viele Köche auch den Brei verderben. Und wir finden, dass das eigentlich Aufgabe dann des Staates wäre oder dass sich da eine Gesellschaft drum kümmern müsste, wie wir es jetzt auch mit der Autobahn GmbH ja gemacht haben. Und die ist wirklich zuständig dafür, dass das Schienennetz in einem deutlich besseren Zustand ist und dass wichtige Schieneninfrastrukturprojekte dann realisiert werden können. Und die Bahn hat genug zu tun mit dem Betrieb und dass dann die Züge fahren und sie so etwas gewährleistet. Das ist etwas, was wir uns vorstellen. Da haben wir ja auch ganz konkret Vorschläge unterbreitet. Wir haben neulich einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, der scharf diskutiert wurde, dann abgelehnt wurde von der Ampel. Wenn wir regieren, werden wir auch da viel mehr Druck machen mit dieser InfraGo, in Anführungszeichen Reform, ist in jedem Fall nicht die Problematik gelöst. Das ist nicht mal ein Wassertropfen auf dem heißen Stein.
Ich möchte gerne noch auf ein großes Thema zu sprechen kommen, was ja auch mal viel diskutiert wird. Wird ja immer gesagt, wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem. Also klar, Geld ist nicht immer nicht genügend da, aber wir haben vor allem ein Umsetzungsproblem bei vielen Projekten und da geht es halt eben um die Genehmigungs- und Planungsbeschleunigung. Es gibt jetzt schon einige Gesetze, die die Planungs- und Genehmigung beschleunigen sollen, aber haben Sie das Gefühl, dass das ausreicht oder muss dann noch mehr kommen?
Seitdem ich im Bundestag bin, Frau Landwehr, seit 2017 arbeite ich sehr intensiv genau an diesem Thema, weil ich es völlig inakzeptabel finde, dass wir hier für wichtige Infrastrukturprojekte 20, 30, 40, manchmal sogar 50 Jahre benötigen. So können wir nicht weitermachen. Und da lachen nicht nur die Chinesen oder andere Länder über uns, sondern da werden irgendwann alle Investoren sagen, also in Deutschland, die 40, 50 Jahre für solche Infrastrukturprojekte benötigen, da kann ich nicht hingehen, da gehe ich lieber in andere Länder. Und wir sehen das ja auch am Beispiel der Fehmarn-Belt-Querung, die Dänen sind fertig, die treiben die Planung voran auf der dänischen Seite und wir haben da teilweise über 10.000 Klagen vom Bundesverwaltungsgericht, die da abgearbeitet werden müssen und reißen den Zeitplan, der in einem Staatsvertrag festgelegt ist. Also andere Länder, die schütteln da nur noch mit dem Kopf, da muss sich dringend was ändern. Wir haben in unserer Regierungszeit, in der letzten Legislaturperiode, deswegen 4 Planungsbeschleunigungsgesetze auf den Weg gebracht, die auch zunehmend ihre Wirkung entfalten. Zum Beispiel, dass einige Instanzen bei den Gerichten übersprungen werden, dass es mehr Personal gibt. Wir haben auch gesagt, dass wir die großen übergeordneten Infrastrukturprojekte dann im Deutschen Bundestag machen wollen oder dort das Planrecht machen wollen. Das machen ja andere Länder wie beispielsweise Dänemark seit langem. Das könnte man zum Beispiel auch gut für die Kühlbrandbrücke machen oder auch für andere wichtige große Infrastrukturprojekte in Deutschland. Aber wir müssten an eine Sache dringend ran und das sind die europäischen Umweltrichtlinien. Wir haben bei den LNG-Terminals gesehen, wenn man da einige Umweltrichtlinien reformiert oder wenn man sagt, Da machen wir einiges anders. Wir haben dann auch eine klare Stichtagsregelung, dass man zu Beginn eines Projektes alles schnell prüft und Anregungen aufnimmt, aber dann sagt so, jetzt ist alles geprüft und jetzt müssen wir dieses Projekt auch zu Ende bringen und können nicht immer wieder neue Klagewellen auch dulden und ertragen, dass da irgendwie nochmal die deutsche Umwelthilfe kommt oder wer auch immer. Bei der LNG-Infrastruktur hat man das schnell geschafft. Bei anderen Projekten gibt es immer wieder neue Prüfungen und dann wird irgendwie da ein Molch gefunden und da ein Lorch oder irgendeine Pflanze und es sind schnell 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre. Das können wir uns nicht erlauben und deswegen würden wir uns auch für eine Reform der europäischen Umweltrichtlinien einsetzen. Ich habe selber die Ampelkoalition Volker Wissing im Verkehrsausschuss gefragt, ob die Ampelkoalition das noch auf den Weg bringt. Und da hat er klar gesagt, nein. Und das halte ich für fatal. Denn wenn wir an diese europäischen Umweltrichtlinien nicht rangehen, dann wird eine richtige Planungsbeschleunigung und schnellere Realisierung von Infrastrukturprojekten sehr schwierig werden.
Haben Sie denn von der nationalen Gesetzgebung das Gefühl, dass die etwas bewirkt hat? Also kennen Sie Beispiele, wo es schneller gegangen ist?
Also ich glaube, das sieht man teilweise in den nächsten Jahren. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, auch bei Brückenbauwerken, wenn die einfach nur instand gesetzt werden, da brauchte man früher ein ganzes Planfeststellungsverfahren. Jetzt braucht man das nicht mehr. Also wenn man nicht die Brücke komplett neu plant woanders, sondern wirklich nur instand setzt. Das wird man jetzt zunehmend auch sehen, dass das positiv ist. Aber ich glaube, es wird nicht nur mit der nationalen Gesetzgebung gelöst werden können, dieses Problem. Wir müssen wirklich an die europäischen Umweltrichtlinien ran. Wie gesagt, bei einigen Projekten, bei diesen großen Projekten, da können wir vielleicht das Planrecht im Deutschen Bundestag machen. Dann wird das schneller gehen. Dann wäre vielleicht eine Kölbrandbrücke nicht in den 2040er Jahren, sondern in den 2030er Jahren fertig. Damit wäre ja auch schon was gewonnen. Aber solange wir hier Verbände wie die Deutsche Umwelthilfe haben, das ist ja mittlerweile eine Art Klageindustrie und die wissen genau, wie sie die ganzen europäischen Umweltrichtlinien und das europäische Regelwerk anwenden müssen, um immer wieder eine neue Klage auf den Weg zu bringen. Wenn sich da nichts ändert, dann wird das sehr schwierig werden und dann werden wir auch mindestens über 10, 15, 20 Jahre bei vielen Infrastrukturprojekten reden. Und das halte ich für inakzeptabel.
Sehen Sie denn auch, dass Sie von den Nachbarn lernen können? Ich meine, es gibt ja nun einige Projekte, wie Sie eben schon sagten, Fehmarnbelt, aber es gibt die Betuwe-Linie, es gibt die Rheintalbahn, es gibt den Brenner-Nord-Zulauf. Die Nachbarn sind überall schneller und Deutschland kommt nicht so richtig aus dem Quark. Was können Sie sich da abgucken? Was sehen Sie, was Sie gerne übernehmen würden?
Genau, also da gibt es zwei Punkte. Den einen hatte ich ja eben schon benannt. Also die Dänen zum Beispiel, die machen ja häufig das Planrecht im Parlament. Dadurch geht das schneller. Und das andere ist, dass tatsächlich einige Umweltverbände nicht mehr diese Befugnisse haben dürfen wie jetzt. Also ich finde erstens, die Verbände sollten nur dann klagen dürfen, wenn direkt ihre Belange betroffen sind. Und wir brauchen dann eine klare Stichtagsregelung. Also dass man sagt, Verbände oder auch Bürger, die sollen ja ihre Anregungen einbringen, aber dann bitte zu Beginn eines Verfahrens und dann muss man einen Schnitt machen. Und ab dann gibt es auch keine neuen Klagen und immer wieder neue Einwände. Und da muss wirklich im besten Sinn des Wortes durchgezogen werden. Und das machen andere Länder uns vor. Also wir leiden immer noch darunter, dass damals die rot-grüne Bundesregierung mit Jürgen Trittin und anderen diesen Umweltverbänden extrem viel Macht gegeben haben. Die nutzen das häufig gnadenlos aus. Deutsche Umwelthilfe ist für mich da im negativen Sinne das Paradebeispiel. Und das lähmt unser Land. Und wenn wir das ändern würden, auch das haben andere Länder in dieser Form nicht, dann würden wir schon viel gewinnen. Dazu noch eine Reform des europäischen Umweltrechts und dann, glaube ich, würden wir wirklich häufig viele Jahre gewinnen oder nicht verlieren, je nach Sichtweise.
Aber hätte nicht Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot auch schon was ändern können?
Da haben Sie recht. Wir haben das auch als Verkehrspolitiker der Union in der letzten Legislaturperiode vehement eingefordert. Das war mit dem Koalitionspartner SPD nicht zu machen. Ich habe das sehr bedauert, weil ich glaube, es wäre eigentlich auch im Interesse der SPD. Die waren ja früher mal die Arbeitnehmer- oder Arbeiterpartei. Und wenn wir über diese Infrastrukturprojekte reden, dann geht es mir nicht nur darum, dass wir unsere Unternehmer stark machen. Die sind auch sehr wichtig und wir müssen den Wirtschaftsstandort stärken. Aber dann geht es mir auch darum, um Arbeitsplätze und dass dadurch Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden und gehalten werden. Und da verstehe ich die SPD auch nicht, weil früher hat die SPD als Arbeitnehmerpartei gesagt, natürlich müssen wir Autobahnen bauen. Das ist doch völlig klar. Natürlich brauchen wir mehr Investitionen in die Hafeninfrastruktur. Natürlich brauchen wir eine schnellere Realisierung von Wasserstraßen, von Schienenprojekten. Das ist wichtig, damit wir hier Arbeitsplätze in Deutschland halten können und vielleicht neue schaffen können. Und damit die SPD-Wählerklientel auch zufriedengestellt wird und sagt, wir tun was als SPD dafür. So hat die SPD früher gedacht. Heute ist davon von der SPD nichts mehr zu merken. Ich sehe kaum, dass man noch mal so denkt. Und das halte ich für eine sehr schlechte Entwicklung, denn wir diskutieren dann über Dinge, die eigentlich parteiübergreifend gar nicht diskutiert werden müssten. Also nehmen wir mal die A26 Ost, so die in Frage gestellt wird. Wichtiges Autobahnprojekt für die ganze Logistik in der Hamburger Metropolregion, für viele Spediteure. Aber da geht es erstens auch um die Bürger vor Ort, damit die nicht mit immer mehr Lärm und Umweltbelastung leben müssen in den Wohngebieten, weil der Verkehr soll gerade da weggeführt werden. Und es geht tatsächlich bei diesem Projekt um Arbeitsplätze im Hamburger Hafen. Also früher war das die Hauptwählerklientel der SPD. Und dass jetzt hier die SPD-Haushälterin sagt, also die A26 Ost kann man wahrscheinlich gar nicht mehr finanzieren. Da bin ich wirklich fassungslos, wenn ich das sehe. Ich musste da zweimal hingucken, ob das stimmt. Und das hätte die SPD früher so nicht gesagt. Und das macht dann Politik auch häufig schwierig, weil wir als Union uns dann genau dafür einsetzen. Stichtagsregelungen, nicht schnelleres Planen und Bauen, Realisierung von Autobahnprojekten. Aber das können sie weder mit der Grünen Partei noch im Moment mit den Sozialdemokraten machen. Und wir alle kennen die aktuellen Umfragewerte. Wir sind leider noch ein wenig von der Alleinregierung entfernt und von der absoluten Mehrheit. Und solange das so ist, hat man immer einen solchen Partner dabei, der dann da die Bremse betätigt. Und das ist schlecht.
Da gibt es ja noch ein bisschen Zeit, 1,5 Jahre. Und es gibt ja auch noch Koalitionsverhandlungen. Irgendwie mit irgendjemandem müssen Sie sich dann ja zusammentun, sollten Sie stärkste Kraft werden. Ich möchte jetzt noch eine Frage stellen zur nationalen Hafenstrategie, die ja nun endlich vorliegt. Darin sind ungefähr 140 Maßnahmen enthalten. Sind Sie zufrieden mit der Strategie?
Diese nationale Hafenstrategie ist eine echte Mogelpackung. Da sind sehr viele schöne Sätze drin, die wahrscheinlich jeder aus dem Verkehrsbereich unterschreiben kann, die wir auch unterschreiben können. Aber das Ganze wird nicht mit Taten untermauert. Und den Häfen hilft es nicht, wenn da drin steht, dass sie eine große Bedeutung haben und dass sie wichtig sind und weitere warme Worte, die die Häfen jetzt schon seit vielen Jahren hören, sondern die Häfen, die brauchen Investitionen in die Infrastrukturen und in die ganzen Hafenanlagen. Und zu Recht hat die gesamte Hafenwirtschaft parteiübergreifend, also da waren viele dabei, die nicht der Union angehören, sondern die sogar SPD-Mitglieder sind, hat die gesamte Hafenwirtschaft gefordert, wir können nicht knapp 40 Millionen als Bundesrepublik Deutschland allen Häfen zur Verfügung stellen, sondern wir brauchen mindestens 400 Millionen. Und ich unterstütze diese Forderungen und wir haben als CDU-CSU-Fraktion in den Deutschen Bundestag daher auch eingebracht, dass der Bund sich dazu bekennt, den Häfen diese Summe zur Verfügung zu stellen und dass der Bund sich dazu bekennt, die Häfen als eine nationale Aufgabe zu begreifen. Das machen uns Länder wie die Niederlande oder Belgien vor. In Rotterdam würde niemand nur darüber nachdenken, dass der Hafen in Rotterdam nur von Rotterdam finanziert wird und das ist eine Angelegenheit von Rotterdam. Sondern begreift man das als nationale Aufgabe. Und das macht den Hafen in Rotterdam auch so stark. Und wenn wir das in Deutschland nicht begreifen, und die Ampel hat es leider nicht begriffen, dann werden die deutschen Häfen im internationalen Wettbewerb immer weiter zurückfallen. Und dann werden die Reedereien Antwerpen ansteuern, Danzig ansteuern, Rotterdam ansteuern, aber nicht mehr in Hamburger Hafen oder die vielen anderen Seehäfen, die wir haben, ob Wilhelmshaven, Bremerhaven, welchen auch immer. Und das wird mit der ganzen Hafenstrategie alles nicht abgedeckt. Ich sehe auch kein klares Bekenntnis in dieser Hafenstrategie zur A26 Ost und wann die realisiert werden soll. A20, Köbrandbrücke, auch da warten die ganzen Logistiker, die ganze Verkehrsbranche, die Bürger, die warten auf klare Signale des Bundes. Die gibt es auch mit der Hafenstrategie nicht. Und deswegen ist diese Hafenstrategie wirklich eine Enttäuschung und ich muss es so hart sagen, eine Mogelpackung.
Wie müsste denn Ihrer Meinung nach eine nationale Hafenpolitik aussehen?
Also erstens muss der Bund klar machen, es ist nicht nur eine Sache von Bremen, von Hamburg, von Mecklenburg-Vorpommern in Rostock, was da so mit dem Hafen vor Ort passiert. Denn fast 70% der gesamten Güter, die nach Deutschland kommen oder die wir auch exportieren in andere Länder, die werden über die Häfen abgewickelt. Also der Hafen in Hamburg, in Bremerhaven, in Wilhelmshaven, der ist nicht nur wichtig für die einzelne Stadt, sondern der ist wichtig fürs gesamte Land. Auch die bayerische oder baden-württembergische Industrie ist enorm abhängig davon, dass die deutschen Häfen stark sind. Und wenn die immer weiter verfallen und die Kaimauern marode sind, dann schadet das nicht nur den Menschen vor Ort und dem Hafen an sich, sondern schadet das insgesamt dem Wirtschaftsstandort Deutschland und wird auch dafür sorgen, dass weniger Steuereinnahmen fließen, die wir ja auch für den Sozialstaat, für Bildung, für Polizei und so weiter brauchen. Und deswegen muss der Bund diese Hafenstrategie als nationale Aufgabe begreifen, ganz wichtig. Das muss unterlegt werden durch finanzielle Zusagen. Diese 400 Millionen habe ich ja eben genannt. Das halte ich für eine plausible Zahl. Wir haben da massiven Investitionsbedarf. Allein im Hamburger Hafen reden wir von ungefähr 3,5 Milliarden, wir da in die Kaimauern und Infrastrukturen investieren müssten. Ich glaube, in Bremen haben wir ungefähr 1,5 Milliarden. Und auch in anderen Häfen ist es sehr viel Geld. Ein hochverschuldetes Bundesland wie Bremen kann das gar nicht stemmen. Also das werden wir nur national schaffen können. Und dann halte ich es auch für sehr wichtig, dass wir insgesamt stärker den Wettbewerb mit anderen Ländern aufgreifen und gucken, dass die deutschen Häfen stärker kooperieren. Häufig ist es ein Wettbewerb zwischen den deutschen Häfen und man guckt, dass man, wie man den immer geringer werdenden Anteil der deutschen Häfen im Vergleich zu Danzig, Rotterdam, Antwerpen und so weiter, wie man den untereinander aufteilt oder wer da noch einen Teil des Kuchens bekommt. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen gucken, dass der Anteil insgesamt der deutschen Häfen steigt und auch welche Stärke jeder einzelne Hafen hat. Cuxhaven beispielsweise ist enorm stark bei der ganzen Energiewende. Da werden nicht die ganzen Rotorblätter hingebracht. Da ist direkt vor Ort auch schon eine kleine Industrie entstanden für die Windkraftindustrie. So hat jeder Hafen seine individuellen Stärken. Und da würde ich auch erwarten, dass man insgesamt guckt, wie kann man das Ganze in eine nationale Strategie packen. Und der Wettbewerber des Hamburger Hafens sollte nicht in erster Linie Bremen oder Wilhelmshaven sein, sondern das ist Rotterdam oder Antwerpen.
Sehen Sie denn bei den Ländern Bayern, Baden-Württemberg eine Bereitschaft, also das auch als nationale Aufgabe zu betrachten? Oder muss das Thema eigentlich der Bund übernehmen insgesamt?
Also wir haben natürlich wahrscheinlich in jeder Fraktion Politiker, die einen stärkeren Fokus auf die maritime Wirtschaft haben als andere. So, das liegt auch in der geografischen Natur der Sache. Wenn jemand aus Südbayern kommt, dann ist der natürlich nicht mit dem Hafen jeden Tag aufgewachsen und kennt die Meeresluft und so weiter, so wie ich das natürlich als Hamburger Jung von Kindesbeinen an kenne. Aber das ist ja auch völlig okay, so hat ja jeder auch so seine Hintergründe. Aber wir haben als Unionsfraktion sehr deutlich gemacht, dass das nicht nur eine Angelegenheit ist von Hamburg oder von Bremen oder von Rostock oder von Wilhelmshaven, sondern dass wir das wirklich national als ganz wichtige Aufgabe ansehen. Deswegen mehrere Initiativen in den Deutschen Bundestag eingebracht, mit denen wir die eben genannten Punkte unter anderem abdecken und mit denen wir vor allem auch dafür sorgen wollen, dass die ganze Schieneninfrastruktur, die wir bauen wollen, dass andere Infrastrukturprojekte auch im Bereich der Wasserstraßen sehr eng mit der Hafenpolitik verzahnt werden. Wir sehen das auch gar nicht so als Widerspruch. Wollen wir jetzt in die Schiene investieren? Wollen wir in die Straße investieren? Wollen wir in die Häfen investieren? Wollen wir in die Wasserstraßen investieren? Alles ist immer verzahnter und wir brauchen Investitionen in all diese Bereiche. Und das haben wir deutlich gemacht. Und ich will auch ein Beispiel nochmal nennen, was das Ganze untermauert. Ich war selber vor einigen Tagen mit Friedrich Merz in Hamburg unterwegs. Friedrich Merz hat sich nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden Zeit genommen, sondern war wirklich fast den gesamten Tag in Hamburg. Wir haben uns mit Rädern ausgetauscht. Wir haben am Hamburger Hafen mehrere Stunden uns die Terminals angeschaut, Gespräche geführt. Wir haben uns intensiv über die Belange der maritimen Wirtschaft informiert. Und dass der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, Oppositionsführer, Parteivorsitzende der CDU, möglicherweise nächster Kanzlerkandidat, dafür nach Hamburg kommt und sich mehrere Stunden oder fast einen gesamten Tag Zeit nimmt, das zeigt, wie wichtig der Union der Hafen ist, wie wichtig der Union es ist, diese ganzen wichtigen hafenpolitischen Themen nicht nur im Hamburger Rathaus oder in der bremischen Bürgerschaft oder im Rostocker Rathaus zu behandeln, sondern dass wir sagen, das gehört in den Deutschen Bundestag und da legen wir auch einen Schwerpunkt. Und da kann jeder sicher sein, wenn die Union hoffentlich spätestens ab 2025 regiert, dann wird es auch eine Änderung in der Hafenpolitik geben.
Wir haben ja nun alle Verkehrsträger angesprochen, die Straße, ein bisschen die Schiene, die Wasserstraße. Und es geht ja immer darum, dass man übergreifend denken sollte. Sie haben ja auch gesagt, die Verkehrsträger sind sehr verzahnt ineinander. Meine Abschlussfrage ist, was können Sie tun, was möchten Sie tun jetzt und in der nächsten Legislaturperiode, um sozusagen dieses übergreifende Denken aller Verkehrsträger voranzubringen?
Das findet ja zum Großteil sogar schon statt. Ich glaube, da ist die gesamte Verkehrsbranche weiter als manche in der Bundesregierung. Also es gibt zwischen Luftfahrtsunternehmen, den Schienenunternehmen, zwischen Schiene und Wasserstraße, da gibt es so viel Kooperation. Und eigentlich warten alle nur darauf, dass diese wichtigen Infrastrukturprojekte, über die wir eben gesprochen haben, auch realisiert werden. Und vor allem auch, dass die anfälligen Brücken, Wasserstraßen endlich wieder auf Vordermann gebracht werden. Das ist die höchste Erwartung an die Politik. Und dann muss natürlich, wenn man diese Infrastrukturprojekte realisiert, das Ganze eng gedacht werden, auch mit anderen Infrastrukturprojekten. Das ist ja völlig klar. Also wenn wir jetzt beispielsweise über einen Ausbau der Schieneninfrastruktur reden, dann müssen wir das Ganze nicht nur mit Blick insgesamt auf den Schienengüterverkehr beantworten oder mit Blick auf den Personenfernverkehr, sondern muss das eben eng auch mit dieser Hafenstrategie verzahnt werden, weil eine große Stärke der deutschen Häfen, insbesondere des Hamburger Hafens, ist die sogenannte Hinterlandanbindung. Also die Güter, die dort ankommen, die können im Moment noch sehr gut mit der Schiene abtransportiert werden. Und wenn wir dann über so Bahnstrecken Hamburg-Hannover reden, dann ist das nicht nur eine Sache, dass Sie oder ich vielleicht in Zukunft schneller von Hamburg nach Hannover fahren können. Das freut uns als Bahnnutzer dann natürlich auch, sondern geht es eben auch darum, dass die Häfen damit gestärkt werden und in Zukunft Reedereien dann sagen, ah, das ist ein wichtiger Pluspunkt, weswegen ich dann den deutschen Hafen oder den Hamburger Hafen ansteuere und nicht Rotterdam oder Antwerpen. So. Diese Verzahnung, die brauchen wir, die findet noch zu wenig statt. Aber ich glaube, die gesamte Verkehrsbranche, die ist da viel weiter. Also wenn ich da manche Debatten gerade auch von der Grünen Partei im Verkehrsausschuss höre, die immer wieder so eine Alternative aufmachen, entweder Schiene oder Straße, dann muss ich sagen, das ist wirklich eine andere Welt, die mit der Realität nur wenig zu tun hat.
Vielen Dank. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts Politik trifft Logistik angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich gilt mein Dank ganz besonders Christoph Ploss, Verkehrsexperte für Klimaschutz im Verkehr, Wasserstraßen und Schifffahrt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören wollen, Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen und Kommentare sind natürlich hoch willkommen. Sie können sie an redaktion@dvz.de oder landwehr@dvz.de schicken. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Hören Sie gern wieder in den Podcast hinein. Ich sage Tschüss, Ihre Susanne Landwehr.